Wie digital ist Deutschland wirklich? Und wie steht es um die Länder im Vergleich, wenn es um Glasfaserausbau, Telemedizin oder digitale Verwaltungsdienste geht? Antworten liefert der Deutschland-Index der Digitalisierung 2025 vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT. Alle zwei Jahre werden darin Daten und Zahlen zum Stand der Digitalisierung zusammengetragen und ausgewertet. Neben der Infrastruktur und dem digitalen Leben geht es dabei auch um die digitale Verwaltung. Und das darf ich schon mal spoilern, in einigen Bereichen, da hat sich wirklich was getan. Was genau, das finden wir heute in dieser Podcast-Folge heraus. Herzlich willkommen beim ÖFIT-Podcast Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer-Instituts für offene Kommunikationssysteme. Ich bin Philipp Eins und ich begrüße hier im Studio in Berlin-Tegel meine beiden Co-Hosts. Zum einen Nicole Opiala. Sie ist stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrums Öffentliche IT und forscht zu soziotechnischen Trends an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Verwaltung und Politik. Nicole ist heute nicht im Studio, sondern sie ist uns online zugeschaltet aus Oldenburg. Hallo Nicole.
Hallo Philipp.
Hier aber wirklich vor Ort ist Jan-Dennis Gumtz. Er ist Data Scientist am Kompetenzzentrum Öffentliche IT und seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Trendforschung und in der Auswertung und Aufbereitung von Daten. Dennis, da bist du natürlich genau richtig beim Deutschlandindex.
Danke, ja, guten Tag.
Zunächst mal hatten wir uns ja vor zwei Jahren schon über den Deutschlandindex, den damaligen Deutschlandindex der Digitalisierung unterhalten. So ganz grob, was hat sich seitdem getan, was euch beide wirklich überrascht hat?
Da gibt es ganz viele Aspekte. Der Deutschlandindex ist ja wirklich umfangreich. Wir gucken uns da fast 50 verschiedene Kennzahlen an in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung. Und überraschende Entwicklungen gibt es eigentlich an vielen Stellen. Beispielsweise fand ich auch sehr überraschend, dass der Glasfaserausbau tatsächlich sehr rasant vorangeschritten ist. Das Ziel, 50% der Haushalte bis Ende diesen Jahres anzuschließen, rückt tatsächlich in greifbare Nähe. Also es ist ein sehr schöner Erfolg.
Also schnelles Internet für alle, das ist tatsächlich ja ein Stück weit weitergegangen.
Genau. Und auf der anderen Seite haben wir auch Entwicklungen, wo es vielleicht ein bisschen nach unten geht, beispielsweise was die Kompetenzen angeht. Was ich auch überraschend fand, denn die Nutzung von digitalen Möglichkeiten auch im Alltag, die steigt eigentlich grundsätzlich. Das ist ja immer so ein bisschen, wir gucken ja auch auf die verschiedenen Länder. Natürlich ist das auch nicht in allen Ländern gleich. Aber im Bereich der digitalen Basiskompetenzen, also beispielsweise Personen, die von sich selbst sagen, dass es ihnen leicht fällt, ein Programm zu installieren, sich anonym im Netz zu bewegen, oder auch eine Sicherheitskopie von Daten anzufertigen. Da sehen wir beispielsweise Rückgänge. Und das finde ich schon einen ganz interessanten Kontrast, dass die Nutzung auf der einen Seite steigt, aber die Kompetenzen oder auf jeden Fall dieses Selbstbewusstsein, dass man diese Kompetenzen hat, abnimmt.
Okay, ja, da werden wir uns gleich nochmal drüber unterhalten, das nochmal vertiefen. Denn es gibt irgendwas, was dich wirklich überrascht hat. An den neuen Zahlen, an dem Deutschlandindex.
Eine Sache, die mich überrascht hat, war, wir haben über die vergangenen Jahre immer so beobachtet, dass die Unterschiede zwischen den Bundesländern tendenziell immer ein bisschen kleiner werden. Und zumindest im Bereich digitales Leben gibt es jetzt einzelne Indikatoren und dadurch auch im Gesamtindex so eine Entwicklung, wo die sich eher ein bisschen auseinanderentwickeln. Das heißt, sie sind weiter verteilt über einen Wertebereich. Das heißt, die Unterschiede sind in den letzten zwei Jahren scheinbar etwas größer geworden zwischen den Bundesländern.
Und da kann man gar nicht unbedingt sagen zwischen Stadt und Land, sondern ganz allgemein, da gibt es ein paar Bundesländer, die haben sich ganz gut entwickelt und andere sind eher abgehängt. Also auch da werden wir gleich nochmal genauer drüber sprechen. Der Deutschlandindex, der setzt ja jedes Mal verschiedene Schwerpunkte und auch Themenfelder. Diesmal sind Themenfelder Infrastruktur, digitales Leben und digitale Verwaltung, aber auch KI spielt eine Rolle. Damit habt ihr euch ja auch befasst, oder?
Ja, genau. Wir haben der Entwicklung im Bereich KI, insbesondere generative KI, Rechnung getragen, indem wir in unsere große Bevölkerungsbefragung diesmal ein paar Fragen zur KI reingenommen haben. Insbesondere halt, wie häufig wird sowas bereits genutzt und wofür?
Also werfen wir zunächst mal einen genaueren Blick auf das Thema Infrastruktur. Nicole, du hast ja schon gesagt, der Indexwert, den berechnet ihr ja für Infrastruktur 2025, der ist in allen Bundesländern gestiegen. Insbesondere liegt das auch am Glasfaserausbau. Da soll bis Ende 2025 mindestens 50% aller Haushalte versorgt werden mit Glasfaser. Klappt das? Ist das überhaupt möglich?
Es rückt tatsächlich in greifbare Nähe. Wir haben die Daten von Mitte 2024, da lagen wir bundesweit bei 37,5%, Ende 2024 jetzt bei knapp 40%. Also ob jetzt die letzten 10 Prozentpunkte noch gewuppt werden können bis Ende dieses Jahres, das ist jetzt so ein bisschen Rätselraten, aber auf jeden Fall sind wir knapp davor, tatsächlich dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ja schon sehr beeindruckend, wenn man sich auch beispielsweise die Entwicklung anguckt in anderen Bereichen der Infrastruktur. Auch da gibt es politische Zielsetzungen, beispielsweise Breitband mit 50 Mbit pro Sekunde. Da sollte ein Vollausbau, also 100% aller Haushalte können diese Bandbreiten erhalten, schon 2018 erreicht sein. Da sind wir immer noch nicht, auch 7 Jahre später noch nicht. Aber in fast allen Ländern haben wir inzwischen 95% aller Haushalte mit 50 Mbit pro Sekunde versorgt. Und das zeigt auch so ein bisschen, wenn man von Vollausbau spricht, dann ist eine 100% eher nicht erreichbar. Also Vollausbau bedeutet schon eher über 95%, aber nicht unbedingt 100%. Denn es gibt immer sehr abgelegene Liegenschaften. Also wir sprechen wirklich nicht von Orten oder Ortsteilen, sondern wirklich einzelnen Liegenschaften, die dann sehr schwierig und unter sehr hohem Aufwand nur anzuschließen sind und bei denen dann tatsächlich es vielleicht sinnvoller ist zu überlegen, mit welchen alternativen Technologien, Richtfunk, Satellit, Mobilfunk und so weiter, die angeschlossen werden können. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man jetzt auf den Vollausbau Glasfaser schielt, der dann 2030 erreicht werden soll.
Mhm. Jetzt kann man ja auch nochmal schauen, wo genau klappt es denn mit dem Ausbau gut. Also ich wohne jetzt selbst in Berlin, da wurde auch vom meiner Haustür kräftig gebuddelt und irgendwelche Glasfaserleitungen wurden da verlegt. Denkt man natürlich, na gut, also gerade in großen Städten, da ist man da vielleicht ein bisschen schneller. Ist das denn so? Gibt es tatsächlich da einen Vorteil in den Städten gegenüber den ländlichen Kommunen?
Ja, interessanterweise nicht. Und was wir, ich muss sagen, in den Anfangszeiten des Deutschlandindex ja oft beobachtet haben, das war so ein West-Ost-Gefälle zwischen den Ländern und eben auch ein Stadt-Land-Gefälle. Also in den Anfangstagen, da waren eigentlich die Stadtstaaten immer unaufholbar an der Spitze in fast allen Bereichen. Und dieses Bild hat sich zunehmend aufgelöst. Gerade auch bei der Infrastruktur sieht man das. Also Ost-West ist da kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal mehr, beispielsweise beim Glasfaser. Und Stadt-Land tatsächlich auch nicht. Also wir haben große Städte, die sehr gut versorgt sind, aber genauso gut auch große Städte, die deutlich unter dem bundesweiten Schnitt liegen.
Mhm. Was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass viele private NutzerInnen ganz offensichtlich an diesem Glasfaserausbau überhaupt kein Interesse haben. Die sind mit ihrem DSL- und Kabelanschluss eigentlich ganz zufrieden. Wird da vielleicht an den Bedürfnissen von Menschen vorbeigebaut?
Das ist tatsächlich noch ein Problem, dass die Nachfrage dieser theoretischen Versorgbarkeit noch hinterherhinkt. Also wir haben da noch eine große Spanne zwischen den Homes Passed, also da läuft irgendwo eine Leitung vorbei, und Homes Connected, die also tatsächlich auch den Anschluss haben. Und genau, die Nutzung ist dann auch nochmal eine andere Frage. Das liegt einfach daran, dass für die derzeit gängigen Anwendungen in vielen Fällen eben Kabel oder DSL noch ausreichend sind. Aber wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann kommen da schon zunehmend auch im Nutzungsverhalten natürlich Anwendungen und Technologien, die auch höhere Ansprüche an die Infrastruktur stellen. Also das ist sozusagen im Moment vielleicht noch ein bisschen Investition in die Zukunft, aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, durchaus notwendig. Und auch auf politischer Ebene gibt es ja beispielsweise, die EU hat auch vor, die Kupfernetze komplett abzuschalten im Jahr 2030. Also der Trend geht schon ganz klar hin zu Glasfaser. Und den sollte man auch nicht verschlafen, auch wenn man im Moment vielleicht sagt, naja gut, mit dem, was ich so tagtäglich mache, brauche ich das vielleicht noch nicht unbedingt. Noch nicht.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Ne? Also die Politik macht ja auch Druck von anderer Seite. Man möchte Kupfernetze abschalten, denn es ist das eine gute Idee?
Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, Kupfernetze abzuschalten, aber ich wollte eher bei der Glasfaser nochmal einhaken. Es gibt, glaube ich, sogar fast global den Trend zum Beispiel zum Videostreaming statt zum Fernsehen. Und gerade da beobachten wir ja, dass es immer höhere Auflösungen angeboten werden und sicherlich irgendwann dann auch nachgefragt werden. Also ich glaube schon, dass das, auch wenn die Nachfrage jetzt noch nicht da ist, dass doch sinnvoll ist, Glasfaser auszubauen, weil ich glaube, das wird dann eingeholt dadurch.
Ja, in der Tat. Also ich nutze ja auch ganz gerne Mediatheken und ich drehe mal im Kreis, wenn es dann anfängt zu ruckeln und man kann praktisch nichts machen. Wahrscheinlich ist dann irgendwann die Geschwindigkeit einfach zu langsam, wenn alle drauf zugreifen, oder?
Das würde ich vermuten, ja.
Nicole, schauen wir nochmal aufs Mobilfunknetz. Die 4G-Versorgung, die ist ja nahezu flächendeckend. Die Abdeckung mit 5G, die hat sich stark verbessert als Vielfahrer am ICE. Da bekomme ich davon leider nicht so viel mit. Da ruckelt es auf ganzer Strecke, könnte man sagen. Wo muss ich da noch was tun?
Ja, ich finde es auch immer erstaunlich, dass wir, wenn man sich die Versorgung eigentlich anguckt mit 5G, da auch bei eigentlich in allen Ländern mindestens 90% Flächenabdeckung tatsächlich der kompletten Fläche, da zählt alles dazu, auch jedes Naturschutzgebiet, auch jede Bahnstrecke liegen. Und man es dann trotzdem immer mal wieder doch schafft, in so ein Funkloch hinein zu geraten.
Kommen wir mal zum nächsten Themenfeld, nämlich digitales Leben. Da habt ihr auch einen Index erstellt, auch wieder für dieses Jahr. Und diesen Index, der basiert auf einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung mit über 5.800 Teilnehmenden. Die wird auch regelmäßig durchgeführt, zuletzt Ende 2024. Also um mal zu erklären, wo die Daten eigentlich überhaupt herkommen. Und da gibt es zunächst mal ein positives Ergebnis, nämlich die Nutzung von Telemedizin. Die hat sich stark erhöht von 5,1% in 2020 auf 13,5% in 2024. Wo läuft es da besonders gut mit der Telemedizin, Dennis?
Ich glaube, hier gibt es einfach tatsächlich eine große Nachfrage, weil man kann das auch beobachten, dass es vor allem jüngere Menschen sind, die das stärker nachfragen oder stärker nutzen. Und ich vermute einfach, das hängt ganz stark damit zusammen, dass die sowieso digital affiner sind und dann halt nicht zum Beispiel beim Arzt sitzen wollen im Sprechzimmer oder im Warteraum, sondern zeitsparend das tatsächlich erledigen wollen. Ich vermute auch, dass gerade während der Corona-Pandemie, ich weiß es jetzt schon ein bisschen her, aber da dann halt auch wahrscheinlich viele Ärzte und Ärztinnen ja überhaupt das Angebot erst geschaffen haben mit Videosprechstunden und Ähnlichem. Genau, aber das scheint angenommen zu werden.
Ja, ich finde mich da ganz gut wieder. Also ich nutze auch Telemedizin gelegentlich, gerade wenn es da um, ich sag mal, Lappalien geht, Verwaltung, was auch immer. Man braucht irgendeinen Schein oder so. Ich muss da nicht extra hin. Das ist ja wirklich schon sehr praktisch. Allerdings will man ja mit Telemedizin auch gerade eine ältere Zielgruppe erreichen, im ländlichen Raum, ja, um da die Versorgung sicherzustellen. Aber gerade der ländliche Raum, der wirkt dann noch ein bisschen abgehängt, habe ich bei euch gelesen. Wie kann man da vielleicht Angebote noch attraktiver machen?
Ich würde es nicht sagen, tatsächlich abgehängt, sondern eher auf dem gleichen Niveau. Wie kann man das attraktiver machen? Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob man das machen kann, weil das Angebot ist letzten Endes, glaube ich, da. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, dass gerade Ärzte im ländlichen Raum, die normalerweise auch der Hausarzt wären, ob die das vielleicht seltener anbieten. Das könnte eine Ursache sein. Aber ich habe mich jetzt nicht genauer mit den Ursachen davon beschäftigt, tatsächlich.
Schauen wir uns mal einen anderen Punkt an, nämlich der Anteil der online engagierten Internetnutzenden. Der ist nach einem Rückgang, kurzzeitigen 2023, auf einen neuen Höchststand gestiegen. 13%, die sich regelmäßig online engagieren, wie es so heißt. Also es betrifft Wikipedia-Artikel, Open Source, Software, die programmiert wird, offene Lernmaterialien. Was ist da geschehen?
Ja, erstmal finde ich das eine sehr positive Entwicklung. Auch hier ist es relativ schwierig zu sagen, worauf das jetzt genau zurückzuführen ist. Ich habe verschiedene Rechnungen angestellt, um eine Ursache zu finden. Das konnte ich leider nicht identifizieren.
Also als wir diesen Rückgang beobachtet haben, dann war unsere erste Interpretation natürlich, okay, während der Corona-Pandemie, man war auf jeden Fall eingeschränkter in den Möglichkeiten, sich im Analogen zu engagieren. Deswegen hat sich da vielleicht das Engagement ins Digitale dann eher verlagert und post-Corona dann ein Rückgang, weil dann jetzt die Personen dann doch sich lieber wieder direkt vor Ort engagieren. Und dadurch, dass die Zahlen jetzt aber gestiegen sind und tatsächlich auf einen Höchststand, also auch höher als während Corona sozusagen, sehen wir, dass diese Interpretation tatsächlich dann eher nicht getragen hat, sondern dass das auch ein Nebeneinander ist und dass auch jetzt nach Corona, wo es wieder möglich ist, sich auch vor Ort zu engagieren, digitales Engagement trotzdem weiter einen wichtigen Platz in der Gesellschaft und im Bereich gesellschaftliches Engagement einnimmt.
Das heißt, durch Corona ist es einfach gewachsen so ein Stück weit und gehört jetzt dazu, ganz normal, wie auch ein Engagement um die Ecke.
Das finde ich leider finde es leider ein bisschen schwierige Aussage, weil wir tatsächlich keine Zahlen vor Corona haben. Die erste Bevölkerungsbefragung haben wir 2020 gemacht. Dementsprechend haben wir den Vergleich zu zuvor einfach nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Informationsbereitstellung einfach im Internet einfach eine größere Rolle spielt und deshalb vielleicht es mehr Engagement gibt. Warum es dann den kleinen Rückgang 2022 gab, jetzt den Höchststand, lässt sich damit allerdings immer noch nicht so gut erklären. Mhm.
Aber es ist tatsächlich ja was wir in allen Bereichen, korrigiere mich Dennis, in allen Bereichen des Engagements eigentlich tatsächlich beobachtet haben, dass es in allen Bereichen, die wir uns angeschaut haben, einen Anstieg gegeben hat. Und das betrifft, wenn man so möchte, auch Partizipation in der eigenen Gemeinde. Also Personen, die sich beispielsweise an Planungsverfahren in ihrer Gemeinde online beteiligen oder auch über Online-Mängelmelder Vorschläge machen oder Müll oder Sonstiges im öffentlichen Raum melden und damit dazu beitragen, dass die Gemeinde Bescheid weiß, wo sie vielleicht aktiv werden müsste oder könnte. In der Beziehung zur eigenen Gemeindeverwaltung sehen wir auch, dass da auch das Engagement gestiegen ist.
Da schauen wir auch gleich nochmal genauer hin, nämlich in die digitale Verwaltung. Das ist ja auch ein Thema, das ihr genau untersucht habt. Vorher machen wir noch eine kleine Abbiegung. KI, gerade generative KI, das ist auch Gegenstand gewesen. Was habt ihr da rausgefunden?
Zum einen, was ich schon überraschend fand, war, dass die Nutzung von generativer KI innerhalb der Bevölkerung noch gar nicht so groß ist. Und das, obwohl natürlich jedes Smartphone mittlerweile mit "Hier ist generative KI drin" beworben wird. Wofür KI genutzt wird, das ist vielleicht gar nicht so überraschend, wenn man die Beschwerden von Hochschulprofessorinnen und Professoren und Lehrerinnen und Lehrern hört, nämlich dass es vor allem im Bereich Ausbildung zum Einsatz kommt und gar nicht so sehr bei Unterhaltung und für andere Zwecke.
Mhm. Ja, kann man gut nachvollziehen, ne? Also gerade für die Vorbereitung von wahrscheinlich Hausarbeiten, Rechercheaufgaben, da wird KI sicher gerne genutzt. Nur tatsächlich interessant die Zahlen, wenn man schaut, wer insgesamt denn zu KI greift. Es sind weniger als die Hälfte der Internetnutzenden, die überhaupt KI verwenden und nur ein Viertel mindestens einmal im Monat. Verschlafen wir da gerade in Deutschland einen Trend?
Da wäre ich mir nicht sicher. Ich glaube, weil gerade wurden ja diese primären Einsatzzwecke von KI beschrieben. Und ich glaube, die Leute verwenden es einfach dafür, wo es nützlich ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass da ein Trend verschlafen wird. Ausbildung, dann vielleicht auch noch Beruf. Als jetzt ChatGPT das erste Mal veröffentlicht worden ist, dann war das hochinteressant, auch zu Unterhaltungszwecken sich damit auszutauschen. Aber ich glaube, das nutzt sich einfach ab. Mhm. Ich zum Beispiel habe jetzt außerhalb des Berufs nicht ständig das Bedürfnis, generative KI zu nutzen. Wozu? Das heißt, ich glaube nicht, dass ein Trend hier verschlafen wird.
Also einmal ist es ganz spannend, sich mit ChatGPT zu unterhalten, aber nach dem 15. oder 20. Mal, dann lässt der Reiz auch nach.
Das wäre meine Vermutung, ja.
Ihr habt, fand ich interessant, auch gefragt, wie optimistisch die Befragten gegenüber Neuerungen durch KI sind. Was ist da das Ergebnis?
Es wird vor allem ein positiver Einfluss gerade auf Bildung und Forschung erwartet, was sich dann auch mit dem Ergebnis deckt, dass generative KI vor allem für Ausbildung und Beruf genutzt wird. Gleichzeitig sind die Erwartungen gerade so gesamtgesellschaftlich eher negativ, wenn es zum Beispiel um den Zusammenhalt der Gesellschaft geht und auch Wohlstand und Wohlstandsverteilung. Wobei ganz interessant war, dass gerade unter denjenigen, die generative KI schon häufiger nutzen, diese Erwartungen generell positiver sind. Das heißt, vor allem diejenigen, die generative KI selten nutzen, erwarten auch tendenziell negativere Auswirkungen.
Kommen wir doch mal zum letzten Themenfeld, der digitalen Verwaltung. Da fand ich ganz spannend, dass ihr festgestellt habt, dass diese Effekte des Online-Zugangsgesetzes, wir hatten uns darüber auch schon mal hier in diesem Podcast unterhalten, dass die sichtbar werden. Also im Mai 2025, das war so ein Bezugszeitraum, den ihr euch mal angeschaut habt, da standen im Schnitt für 227 Verwaltungsleistungen Online-Dienste flächendeckend zur Verfügung und das sind 68 mehr als 2 Jahre zuvor. Liegt das nur an dem Gesetz oder woran vielleicht noch? Nicole.
Ja, ich wollte noch ergänzen, dass die Erwartung der Auswirkungen von KI übrigens auch bei der öffentlichen Verwaltung positiver waren. Also da wird auf jeden Fall von den Bürgerinnen und Bürgern auch noch großes Potenzial gesehen, KI in der öffentlichen Verwaltung zu nutzen. Aber genau, was du angesprochen hast, ja, das Online-Zugangsgesetz hatte ja eigentlich, oder die ursprüngliche Frist, sagen wir es so, war eigentlich bis Ende 2022 alle 575 Leistungen digital anzubieten. Das heißt also, dass ich als Bürger, Bürgerin einen Online-Zugang dazu habe. Du hast gerade schon gesagt, jetzt im Mai waren es 227 Leistungen im Schnitt in den Ländern. Da sind wir von 575 und noch ein ganzes Stück entfernt und 2022 ist auch schon ein bisschen länger her.
Das heißt, der Anstieg, der klingt besser, als er letztendlich insgesamt ist, ne? Wenn man sich total anschaut, was erreicht werden könnte, ja?
Ja, das OZG war einfach ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Es war eigentlich auch schon relativ früh klar, dass das wahrscheinlich nicht erreicht werden kann. Aber es hat auch durch die erste Frist beispielsweise natürlich ganz klare Anreize gesetzt und die Verwaltung motiviert. Obwohl diese Frist jetzt verstrichen ist, ist das OZG ja immer noch in Kraft. Das heißt, dieses Ziel, auch wenn es jetzt keine so klare Frist mehr gibt, alle Leistungen digital anzubieten, das besteht auch weiterhin. Dazu kommen auch auf EU-Ebene jetzt noch verschiedene andere Regelungen, die das auch erforderlich machen würden. Da müssen wir jetzt vielleicht gar nicht so tief drauf eingehen. Aber wie du schon gesagt hast, der Anstieg auch innerhalb von 2 Jahren, der ist doch durchaus noch beachtlich, auch wenn das Ziel genau noch nicht erreicht ist. Und da sieht man also, dass dieses OZG und diese Verpflichtung, die damit geschaffen wurde, auch nach Fristende immer noch diese Zugwirkung hat, weitere Leistungen digital anzubieten. Was wir allerdings dabei sehen, ist, dass die Unterschiede der Länder da relativ groß sind. Also wir haben das Dashboard Digitale Verwaltung des inzwischen BMDS. Da kann man sich angucken, für wie viele dieser OZG-Leistungen Online-Dienste in den Ländern schon flächendeckend zur Verfügung stehen. Und da haben wir noch relativ große Unterschiede. Also Hamburg ist hier Spitzenreiter oder war Spitzenreiter im Mai 2025. Da ist relativ viel Dynamik drin, muss ich tatsächlich sagen. Also es lohnt sich schon fast monatlich, da mal in die Daten reinzugucken, weil sich da doch immer wieder auch was ändert.
Also schnell ändert sich da tatsächlich auch das Angebot, ja?
Ja, tatsächlich, genau.
Ja.
Und im Mai hatte Hamburg, ich glaube, 1,5-mal so viele Leistungen im Angebot etwa wie das Schlusslicht. Und in der Dynamik sehen wir da auch sehr große Unterschiede. Also Hamburg, aber auch Sachsen-Anhalt beispielsweise, haben in den letzten 2 Jahren für über 90 OZG-Leistungen, Online-Dienste flächendeckend ausgerollt. In anderen Ländern waren es im gleichen Zeitraum nicht einmal halb so viele. Also da ist viel Bewegung drin. Und das ist auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, eigentlich war ja mal das Ziel auch mit dem OZG, wir haben eine Nachnutzung, ein Land entwickelt mal was und die anderen können es dann nachnutzen. Und dann müsste es ja relativ gleich sein zwischen den Ländern. Das mit der Nachnutzung stößt an viele Probleme. Das ist auch schon relativ tiefgehend analysiert worden von verschiedenen Seiten. Aber durch diese hohe Dynamik ist das jetzt gar nicht so gesetzt. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, jetzt haben wir aber die Spitzenreiter und die Schlusslichter und irgendwie, das ist auch so fest. Ne, da ändert sich wenig, sondern wir sehen auch in den letzten, wenn man das vergleicht mit 2023, Länder, die eher in der Schlussgruppe waren, die sind inzwischen irgendwo im Mittelfeld gelandet und umgekehrt. Also da passiert im Moment tatsächlich noch richtig, richtig viel im Bereich OZG-Leistung.
Was ich mich halt frage, also ihr habt ja auch geschaut, wie wird das Angebot eigentlich angenommen? Also der Anteil der Nutzenden an diesen Online-Verwaltungsleistungen, der ist gar nicht mal unbedingt gestiegen. Der ist eher gleich geblieben. Also ungefähr genauso viele Leute, die ihre Anträge oder Formulare online übermitteln. Ich frage mich halt, warum? Also ich finde das ja ein super Service, wenn ich nicht zum Amt muss, sondern das online machen kann. Ist das vielleicht das falsche Angebot oder gibt es da Barrieren, die den Zugang erschweren?
Wir haben uns auch gedacht, wenn ich ein steigendes Angebot habe, dann müssten doch auch immer mehr Menschen das für sie passende Angebot auch online finden können und nutzen können. Also warum hat sich der Anteil der Nutzenden da nicht wesentlich erhöht? Genau, und das kann natürlich an ganz verschiedenen Gründen liegen, aber unsere Interpretation an der Stelle ist, dass es Personen gibt, die nutzen Online-Verwaltungsleistungen. Und wenn dann noch mehr Leistungen online verfügbar sind, dann freuen sie sich und dass sie die dann auch noch nutzen können. Und es gibt aber auch Gruppen, die nutzen es eben nicht. Dass es gerade eine Herausforderung ist, hier neue nutzenden Gruppen auch zu gewinnen für Online-Verwaltungsleistungen.
Mhm. Auf der anderen Seite ist ja vielleicht auch eine Diskrepanz. Es gibt immer mehr NutzerInnen, die sich zum Beispiel mit ihrer eID, also mit ihrem Personalausweis, online ausweisen oder auch Chatmöglichkeiten mit Verwaltungsmitarbeitenden nutzen. Also diese, ich sag mal, Basic-Angebote, die werden ja doch stärker wahrgenommen.
Ja, genau, das steigt. Aber das sind ja eher so begleitende Services, sage ich mal. Und wenn man sich das anguckt, also von den Bürgerinnen und Bürgern, die tatsächlich auch ein Verwaltungsanliegen hatten, innerhalb des letzten Jahres haben im Schnitt 2/3 tatsächlich, also 66%, dann auch Formulare oder Anträge online an die Verwaltung übermittelt. Und die Zahlen für solche Basiskomponenten, wie du sie gerade genannt hast, die liegen ja noch weit darunter. Also ich müsste jetzt noch mal reingucken, aber ich glaube, EID, da sind wir bei 1/4. Oder auch bei Chatmöglichkeiten mit Verwaltungsmitarbeitenden, da sehen wir ein Wachstum, eigentlich auch ein stetiges Wachstum, aber die Zahlen liegen noch deutlich darunter. Also das sind dann eher Dienste, die ich vielleicht mitnutze, wenn ich ohnehin ein Online-Verwaltungsanliegen gerade abwickeln möchte, dass ich mich vorher per Chat oder auch, wenn es ein Chatbot gibt, mit dem Chatbot erkundige, was ich dafür brauche, an wen ich mich da wenden muss. Oder dass ich dann auch, wenn es die Möglichkeit gibt, online den Status einsehe oder mich eben mit meiner EID authentifizieren kann, um diesen Online-Dienst überhaupt nutzen zu können. Also das sind eher so begleitende Komponenten. Und wie gesagt, da ist die Nutzung doch noch deutlich geringer.
Also ein Angebot für Leute, die eh schon gewonnen sind, die auch eh schon online unterwegs sind in der Verwaltung, die nehmen das dann noch sozusagen mit.
Das wäre eine Interpretation, das haben wir uns tatsächlich in dem Detail gar nicht angeschaut bisher. Also die Daten, die sind so unglaublich umfangreich, dass man tatsächlich da leider gar nicht alles immer bis ins Letzte für alle Gruppen auch auswerten kann. Deswegen, genau.
Was ihr abgefragt habt, ist, wie zufrieden die Leute sind mit ihrer elektronischen Verwaltung sozusagen, wo aber auch Verbesserungspotenziale sind. Was hat diese Abfrage ergeben?
Ja, auch da waren wir so ein bisschen überrascht, dass es ein sehr konstantes Antwortverhalten gab. Also wenn man die Zahlen vergleicht mit den Zahlen von vor 2 Jahren, dann hat sich da quasi gar nichts verändert, was in dem Fall nicht unbedingt schlecht ist, denn die Zufriedenheit mit dem Online-Angebot der eigenen Stadt oder Gemeinde ist tatsächlich eher hoch, gerade was die Auffindbarkeit von Informationen und Leistungen angeht oder auch die Bedienbarkeit des Online-Angebots. Da sagen so etwa 70%, dass sie damit eher oder auch voll und ganz zufrieden sind. Ein bisschen weniger sind es dann schon, die sagen, dass sie viele Verwaltungsleistungen auch online nutzen können und dafür eben nicht aufs Amt müssen. Aber es sind auch immer noch mehr als die Hälfte, die das sagen. Und ein bisschen weniger sind es auch, die sagen, dass sie zum zuständigen Online-Dienst weitergeleitet werden, wenn ihre eigene Stadt oder Gemeinde eine Leistung eben nicht selbst online anbietet. Also genau, da sind die Zahlen noch ein bisschen geringer. Und das ist bei einem relativ komplexen föderalen System, wie wir es ja haben, eigentlich schon auch ganz wichtig, weil ich als Bürger, Bürgerin, woher soll ich denn jetzt wissen, wo ich meinen Wohngeldantrag zu stellen habe? Ob das bei meiner Gemeinde ist, beim Kreis, vielleicht gibt's auch noch eine weitere Einheit wie eine Verwaltungsgemeinschaft oder so. Also mich da erstmal durchzufinden, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn diese Angebote untereinander auch verknüpft sind.
Wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen, so ganz unterm Strich, kann man sagen, jetzt anhand eures Deutschlandindex, dass Deutschland digitaler geworden ist. Also mit einem Anstieg des Gesamtindex, den ihr auch berechnet, um 8,6% seit 2023. Das ist ja doch ein relativ deutliches Zeichen. Auf der anderen Seite gilt das eben nicht für alle Leistungen und auch nicht in allen Regionen gleichermaßen. Das war jetzt so mein Fazit, das ich für mich mitgenommen habe. Was ist euer Fazit? Was nehmt ihr mit aus dem diesjährigen Deutschlandindex, Dennis?
Fällt tatsächlich genauso aus bei mir, dass es gab einen leichten Anstieg, aber der betrifft nicht alle Bundesländer gleich. Teilweise gibt's halt auch diese größere Spreizung zwischen den Bundesländern.
Mhm. Nicole, was nimmst du mit?
Also digitaler ist Deutschland auf jeden Fall geworden, gerade in manchen Bereichen, also Infrastruktur, da hat es wirklich enorme Anstiege gegeben, haben wir am Anfang ja schon besprochen, aber auch im Bereich der Verwaltung mit den OZG-Leistungen beispielsweise. Was ich so ein bisschen für mich mitgenommen habe, ist, dass diese Angebote steigen. Also ich habe besseres Infrastrukturangebot, ich habe ein größeres Angebot an Online-Verwaltungsleistungen, aber die Nutzung sich tatsächlich eher sehr langsam ändert. Also da sehen wir gar nicht so eine große Veränderung. Digitales Leben haben wir auch tatsächlich die geringste Veränderung von allen unseren Themenbereichen, die wir uns anschauen, und dass einfach so Verhalten und Gewohnheiten sich dann doch deutlich langsamer wandeln und diesen Änderungen im Angebot, die teilweise doch sehr schnell gehen können, so ein bisschen hinterherhinken. Und mit Blick auf Politik, wenn dann auch gewisse Maßnahmen beispielsweise evaluiert werden sollen, wie ist denn die Wirkung von gewissen Maßnahmen, von gewissen Angeboten, die geschaffen worden sind, dass man das auch im Hinterkopf behalten muss, dass man da einfach auch einen längeren Atem braucht und sich vielleicht auch längere Zeiträume anschauen muss, bis sich dann tatsächlich auch im Verhalten, in der Nutzung eine Änderung zeigt.
Was ihr ja auch mitgebt mit dem Deutschlandindex, ist so eine Art Handlungsempfehlung für Politik, für Gesellschaft. Gibt es da etwas, was ihr als Handlungsempfehlung noch unbedingt loswerden möchtet?
Also ich habe tatsächlich eine aus dem Bereich digitales Leben, weil es dann doch einen starken und auffälligen Rückgang gab bei der Anfertigung von Sicherheitskopien. Das heißt, da wäre es vielleicht gut, die Bevölkerung nochmal stärker für die Notwendigkeit dieser Sicherheitskopien zu sensibilisieren.
Also mehr Sicherheitskopien? Einfach weil Daten angreifbar sind, abgeschöpft werden können, und da ist es ganz gut, eine Kopie zu haben.
Klar, ja, und man macht sich dann zum Beispiel auch nicht erpressbar durch Erpressungssoftware. Das betrifft jetzt noch nicht mal nur Privatpersonen, sondern auch wenn diese Privatpersonen natürlich auf der Arbeit sind, dann, weil ich glaube schon, dass solche Gewohnheiten wahrscheinlich nicht nur privat oder nicht nur beruflich existieren, sondern wahrscheinlich auch ja eine Gewohnheit insgesamt sind, dass man Sicherheitskopien anfertigt.
Nicole, hast du eine Handlungsempfehlung für Politik, Verwaltung, aber vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer?
Ja, was mich auch so ein bisschen überrascht hat oder was ich so ein bisschen aus dem Index mitnehme, nämlich wie unterschiedliche Wege die Länder auch teilweise gehen oder wie unterschiedlich sie sich entwickeln. Auch da OZG oder auch Glasfaserausbau sind da ganz gute Beispiele. Das hatten wir noch gar nicht angesprochen. Wir gucken uns im Bereich Infrastruktur, haben wir diesmal erstmalig so einen Gerechtigkeitsindex berechnet, bei dem wir uns nämlich anschauen, okay, beim Glasfaserausbau steht das Land als Ganzes so da, aber wie viele Kommunen sind denn eigentlich schon wie weit ausgebaut? Also sind das nur einige große oder sind tatsächlich schon auch ländliche Räume schon ausgebaut? Und auch da gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Also einfach faszinierend auch zu sehen, wie unterschiedlich und wie vielfältig die Entwicklung in den Ländern passiert. Und eine Handlungsempfehlung kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe mich ja vor allem mit der Verwaltung befasst und da gibt es im Moment ja ganz viele Ideen, was anders gemacht werden kann. Also dieses Einer-für-alle-Prinzip, dass ich Leistungen in einem Land entwickle und die anderen können es nachnutzen. Dieses, also kurz heißt das EVA-Prinzip, dass darüber nachgedacht wird, das zu reformieren. Es gibt die Idee eines Deutschland-Stacks, also dass ich irgendwelche Infrastrukturen oder auch Dienste, so genau ist das alles noch gar nicht klar, zentral bereitstelle. Und das, also das sind gerade ganz viele neue Überlegungen im Raum. Und genau, ich bin erstmal vor allem neugierig und gespannt, wie die sich dann in der Praxis auswirken werden und ob die dann vielleicht tatsächlich ja die Dynamik im Bereich der digitalen Verwaltung nochmal erhöhen können.
Deutschland ist also digitaler geworden und darf noch digitaler werden. Das höre ich jetzt so raus, das nehme ich mit. Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Ganz herzlichen Dank an meine Co-Hosts, Nicole Opiala und Jan-Dennis Gunz.
Dankeschön.
Danke dir.
Und falls euch der Podcast gefallen hat, folgt uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Apps. Tschüss und bis bald. Ich bin Philipp Eins.